Wir alle haben diese vier Neurotransmitter und Hormone, die unser Gehirn prägen, haben aber unterschiedliche individuelle Stresspunkte. So, was heißt das? Das heißt, manche Menschen brauchen den Stress und die Veränderung, um Höchstleistung zu erreichen. Und andere Menschen brauchen weniger Stress, um Höchstleistung zu erreichen. Also es ist so, dass in Führungsetagen hauptsächlich Dopamin-Testosteron-Neurosignaturen sind. Und zwar unabhängig vom Geschlecht. Das heißt, die Frauen, die in Führungspositionen sind, sind meistens auch so. Ich sage das ganz wertfrei, es ist einfach so. Das heißt, die bringen eigentlich oft gar nicht so stark die kognitive Diversity rein, die man immer von ihnen erwartet. Und wenn ich quasi eine Unternehmenskultur schaffe, wo immer der belohnt wird, der möglichst viel spricht und sich sehr gut präsentieren kann, verliere ich sehr viele kluge Köpfe, die eher im Stillen arbeiten. Und statistisch betrachtet sind sehr viele hochtalentierte Menschen introvertiert. Und wenn die drei Faktoren zusammenkommen, Fun, Fear and Focus oder Dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin, dann kann ich 5-mal produktiver sein. Dann kann ich quasi montags das schaffen, was andere Menschen in einer Woche schaffen. Dann kann ich in einer Stunde machen, was ich sonst in 5 machen würde. Das ist schon extrem.
Viele Menschen geben jeden Tag alles. Und trotzdem fühlt sich Arbeit oft schwerer an, als sie sein müsste. Nicht, weil wir unfähig sind, sondern weil wir oftmals unsere Neurosignatur nicht kennen. Denn unser Gehirn tickt nicht bei allen gleich. Jede Neurosignatur denkt anders, entscheidet anders, verarbeitet Stress anders und braucht daher andere Bedingungen, um wirklich gut zu arbeiten. Wenn wir das ignorieren, fühlt sich der Büroalltag für das Gehirn an wie ein vereister Winterboden für einen Läufer. Doch wie sieht ein gehirngerechtes Arbeiten und Leben konkret aus? Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Zu Gast ist heute Frederike Fabricius. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Keynote-Speakerin, Bestseller-Autorin und einer der führenden Stimmen, wenn es ums gehirngerechtes Arbeiten und Leben geht. Wir sprechen darüber, wie Neurosignaturen unser Denken, Fühlen und Arbeiten prägen. Und warum wir produktiver, kreativer und sogar entspannter wären, wenn wir mit unserem Gehirn arbeiten, statt gegen es. Und wir entdecken, warum Fun, Fear and Focus die Formel für Höchstleistung ist und wieso der Körper oft der schnellste Weg ist, den Kopf zu beruhigen. Es ist ein Gespräch, das dir zeigt, wie wir endlich gehirngerechter leben und arbeiten können. Hier kommt Frederike Fabricius.
Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Frederike, schön, dass wir uns endlich persönlich sehen und sprechen. Wir sprechen heute in Deutsch, du könntest aber locker noch in 5 anderen Sprachen fließend mit mir sprechen. Woher kommt eigentlich deine Begeisterung für diese Sprachen?
Ich kann es dir gar nicht so sagen. Es hat eigentlich angefangen, als ich ein Austauschjahr in den USA war. Und da habe ich dann irgendwie festgestellt, wie interessant es eigentlich ist, mal was anderes kennenzulernen. Und dann habe ich während des Studiums mich irgendwie gelangweilt. Also ich fand das Thema sehr spannend, aber ich hatte irgendwie noch Kapazitäten frei. Und dann habe ich jedes Jahr eine andere Sprache gelernt und bin in ein anderes Land gezogen. Ich habe quasi immer vorher die Sprache gelernt und bin dann umgezogen. Also nicht mit Erasmus oder irgendwie sowas, sondern quasi auf eigene Faust. Was auch dazu geführt hat, dass ich ungefähr jede Prüfung 10-mal in jeder Sprache gemacht habe, weil mir nie was anerkannt wurde.
Und gibt es so eine favorisierte Sprache von dir?
Ich liebe Schwedisch. Englisch ist zum Arbeiten eigentlich meine Sprache. Also ich bin eigentlich nicht dran gewöhnt, über meine Themen auf Deutsch zu sprechen. Ich arbeite auf Englisch, ich schreibe meine Bücher auf Englisch. Ist eigentlich so die Sprache, in der ich denke.
Aber apropos Schwedisch und Schweden, du hast in Uppsala studiert und da musste ich ja direkt an die Romane von Stieg Larsson denken, die ich ja über alles geliebt habe. Wie kam es bei dir, als du es gelesen hast oder sogar gesehen hast, die Filme, musstest du da auch an deine Studienzeit denken oder ist es an dir vorbeigegangen, die Romane?
Also ich habe die Filme nicht gesehen, ich habe die Bücher gelesen, auf Schwedisch im Original. Ja, ist natürlich herrlich, wenn dann immer Orte beschrieben werden, die man schon kennt. Ich liebe es ja, schwedische Bücher zu lesen, also die wirklich aus Schweden kommen, weil ich dann quasi die Orte kenne. Ich liebe es ja allgemein zu lesen. Insofern lese ich wirklich jeden Tag ausnahmslos. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal nicht gelesen hätte. Und ich lese auch nicht nur Fachbücher, sondern auch viele Romane.
Ja, Uppsala steht noch auf meiner Bucketlist oder Schweden. Norwegen hatte ich schon, aber ja, Schweden steht noch oben auf der Liste. Du sprichst nicht nur die 6 Sprachen fließend. Du hast mit deinem Mann 5 Kinder. Du hast einen Hund. Du machst Leidenschaft.
Ich habe 3 Hunde mittlerweile. Ich habe noch 3 mal Hunde aufgerüstet.
Ja. Okay, das heißt 5 Kinder, 3 Hunde. Du machst, glaube ich, aber immer noch leidenschaftlich Krafttraining. Hast sogar einen deutschen Rekord im Gewichtheben, konnte ich recherchieren. Das klingt nach viel Energie. Gibt es so eine persönliche Energiequelle, wo du sagst, da tankst du deine Energie auf?
Ja, an erster Stelle, ich liebe es, allein zu sein. Also ich muss eigentlich alleine sein, um mich zu regenerieren. Ich bin niemand, der sich irgendwie auf einer Party regeneriert. Ich lese gerne, ich mache Sport. Der Schlaf steht bei mir wirklich an erster Stelle. Also was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ich habe 5 Kinder in 5 Jahren bekommen. Das heißt ja auch einfach, diese Babys kommen ja nicht auf die Welt und haben dann den perfekten Schlaf. Das heißt, in der Zeit habe ich dann wirklich mein Leben so umgestellt, dass ich wirklich alles, an erster Stelle steht bei mir immer der Schlaf. Also ist egal, du kannst mich zu dem tollsten Gala-Diner einladen. Gut, kommt drauf an, was es ist vielleicht, aber eigentlich gehe ich nie hin. Ja, also ich bin wirklich dann um 8 im Bett, gleichzeitig mit den Kindern. Ich stehe auch früh auf, aber brauche wirklich meinen Schlaf. Das ist mir extrem wichtig, deswegen trinke ich zum Beispiel auch kein Koffein. Damit nichts mein, also ich maximiere quasi hardcore meine Schlafqualität. Ich brauche meinen Sport, also ich muss mich dazu auch gar nicht zwingen, der fehlt mir wirklich, wenn ich den nicht mache. Aber ich brauche schon auch wirklich meine Momente, wo ich allein bin. Also ich habe so eine gewisse Sauna-Addiction. Ich habe eine Sauna zu Hause, ich benutze jeden Tag Sauna, Eisbad und das entspannt mich. Also insofern, das baue ich aber auch alles strategisch ein, weil sonst würde ich ja irgendwie gar nichts schaffen.
Ich meine, genau, du bist Neurowissenschaftler, du hast ein Buch über Neurohacks rausgebracht. Deswegen schön zu sehen, dass du es ja dann auch praktisch im Alltag anwendest. Friederike, wir wollen ja heute über gehirngerechtes Arbeiten sprechen. Viele Menschen sabotieren sich beim Arbeiten selbst. Sie arbeiten ineffizient, arbeiten gegen ihren Körper, sogar gegen ihr Gehirn, anstatt mit ihm. Was würdest du sagen, nach deiner Meinung, was machen wir aktuell am häufigsten falsch, wenn es eben um gehirngerechtes Arbeiten geht?
Also das, was ich zurzeit verstärkt beobachte, ist wirklich, dass Dinge komplizierter gemacht werden, als sie sein müssten. Also das sehe ich ganz oft, dass ich mich frage, warum ist das so kompliziert? Warum kann es nicht einfach sein? Gerade bei den großen Firmen, mit denen ich zu tun habe, bin ich oft erstaunt, wie lange Prozesse dauern oder wie viele tausend kleine Prozesse da irgendwie überall dazwischen geschaltet sind. Und das führt natürlich dazu, dass der Einzelne dann auch irgendwann sagt, ich könnte mich jetzt hier reinhängen, aber es sind ja irgendwie noch 10 andere Leute, die jetzt hier irgendwie mit abstimmen müssen und darum geht der Prozess hier weiter. Und das ist, glaube ich, nicht so gut, weil das Gehirn braucht immer dieses Gefühl der Autonomie. Es ist schön, wenn ich quasi verantwortlich bin für eine bestimmte Aufgabe und sie dann auch selbst erledigen kann und nicht irgendwie noch 20 andere Leute da immer mitbestimmen können. Also ich glaube, dass wir wirklich das Leben wieder ein bisschen einfacher gestalten müssen. Ich habe das Gefühl, es wird jedes Jahr komplizierter mit mehr Regulierung, mit mehr allen möglichen legalen Aspekten, Compliance. Und es wird irgendwann so viel, dass man gar nichts mehr richtig machen kann, ist mein Eindruck. Also das ist jetzt natürlich für den Einzelnen ein schwieriger Tipp, aber ich persönlich versuche immer alles so simpel wie möglich zu machen. Also wenn ich einen Prozess sehe, der komplizierter ist, als er sein müsste, dann versuche ich da immer irgendwas dran zu ändern. Ist natürlich manchmal schwierig, wenn jemand anders diesen Prozess managt, aber um dir jetzt ein Beispiel zu geben, ich habe hier in Italien, ich bin gerade umgezogen und ich muss natürlich mit den Kindern zum Arzt, irgendwie Kieferorthopäde, irgendwas. Und dann stelle ich oft fest, dass die in 3 Terminen machen, was man in einem machen könnte. Und ich weigere mich dann. Also ich versuche das dann immer umzustrukturieren, weil ich mir sage, warum muss ich 3-mal hier hin? Das reicht doch auch, der schaut irgendwie die Kinder an, sagt mir, was sie haben. Wir überlegen gemeinsam, da brauche ich nicht einen Termin, wo er sie kennenlernt, einen Termin, wo wir das dann besprechen, einen 3. Termin, wo wir dann die Therapie beginnen. Ich denke mir, so, what's the point? Also ich glaube, wir sollten wirklich den Mut haben, Dinge einfacher zu gestalten und nicht komplizierter, als sie sein müssen.
Das nehme ich auch wahr. Hartmut Rosa bringt im Januar ein tolles neues Buch raus, wo er auch beschreibt, dass die Gestaltungsräume von Menschen einfach kleiner werden und nicht jeder, weil sich alle an Regeln halten und es nicht mehr diese schnelle PS, wie du es ja auch sagst, auf die Straße gibt. Friederike, einige arbeiten ja super gut unter hohem Druck, unter Stress. Viele fühlen sich ja auch aktuell gestresst. Andere wiederum machen sehr viele Fehler, wenn es unter Druck, unter Stress kommt. Und du sagst, unsere Persönlichkeit und unser Umgang mit Stress wird maßgeblich durch unsere Neurosignatur beeinflusst. Wenn ich ehrlich bin, ein Begriff, den ich vorher noch gar nicht kannte, erst als ich dann für dich recherchiert habe für unser Thema. Und ich glaube, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geht es genauso. Also was steckt hinter diesem Begriff Neurosignatur?
Ja, den Begriff habe ich mir ausgedacht. Da geht es im Grunde genommen darum, wir haben alle gewisse angeborene Fähigkeiten, Stärken, Schwächen. Bei dem einen ist das Dopamin stärker aktiv, bei dem anderen das Serotonin, bei einer Person eher Testosteron, bei der anderen Östrogen. Wir haben alle gewisse angeborene, sagen wir mal, Präferenzen und Stärken und Schwächen. Das heißt nicht, dass alles determiniert ist und wir nichts mehr ändern können. Also ich würde sagen, es ist immer so 50-50, 50% Nature, 50% Nurture. Also es ist quasi nicht alles, ich sage nicht genetischer Determinismus, es ist alles vorbestimmt. Aber es gibt Menschen, um mal auf die verschiedenen Neurosignaturen einzugehen, es gibt Menschen, die haben ein sehr aktives Dopaminsystem. Das heißt, die suchen den Stress, die brauchen die Herausforderung, die langweilen sich sonst, die müssen immer wieder was Neues ausprobieren. Sogenannte Sensation Seeker. Die haben tatsächlich ein Dopaminsystem, das mehr Stimulation braucht, um die gleiche Leistung zu erreichen. Das heißt, während jemand anders komplett überlastet ist, ist diese Person vielleicht noch gelangweilt. Ja, die brauchen es einfach irgendwie ein bisschen schneller, weiter, höher. Insgesamt, und ich sage das ganz wertfrei, das kommt mit gewissen Stärken, das kommt mit gewissen Schwächen. Die Stärken sind Kreativität, Innovation, viele neue Ideen, die machen wirklich was, ja, also sehr viel Energie. Die Schwächen sind natürlich dann oft zum Beispiel in der Implementation, nur weil man viele Ideen hat, heißt das nicht, dass man dann auch Lust hat, sie umzusetzen oder die Fähigkeit dazu. Da können wir gleich nochmal sprechen über die wirkliche Diversität in Teams. Und es gibt natürlich einen gewissen Hang, Risiken einzugehen bei dieser Neurosignatur. Das kann gut gehen, kann aber auch schief gehen. Also statistisch betrachtet haben die die höchste Scheidungsrate, haben öfter Probleme mit Suchtproblemen. Also es kommt natürlich, man zahlt immer einen gewissen Preis für seine Stärken. Ja, so das wäre quasi, sagen wir mal, die Dopamin-Neurosignatur, wobei wir alle vier haben. Das heißt, es ist nicht so, dass man nur ein reiner Dopamintyp ist. Also wir haben alle diese Anteile, die Frage ist nur, wie viel davon. Serotonin ist ein Neurotransmitter, der eher für emotionale Stabilität sorgt. Das heißt, Menschen, die ein aktives Serotoninsystem haben, sind eher ausgeglichen, zuverlässig, loyal, detailorientiert, machen die Dinge quasi richtig und systematisch. Das hat den Vorteil, dass wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Anwalt hat, der heiß Serotonin ist, dann ist das natürlich super, weil der liest die ganzen Paragraphen und kennt sie auswendig und sagt nicht, ach, das kriegen wir schon irgendwie hin vor Gericht. Ich denke mir dann spontan was aus, sondern das sind Menschen, die tatsächlich Risiken wahrnehmen und auch versuchen, etwas dagegen zu tun. Der Vorteil ist, man hat wirklich diese Liebe zum Detail. Man weiß, die Person, wenn man der was gibt, die macht es auch zuverlässig. Man kann sich auf sie verlassen. Das ist sehr, sehr positiv. Die Nachteile sind natürlich manchmal, sagen wir mal, diese Herumreiterei auf dem Detail oder auch so mangelnde Flexibilität, dass man sagt, das haben wir schon immer so gemacht, wir haben immer nach diesen Regeln gemacht und der Prozess muss genau so jetzt weiter durchgeführt werden. Ja, in dem Team halte ich es für wichtig, je nachdem, was man macht, dass man sowohl die Dopamintypen hat als auch die Serotonin-Neurosignaturen, weil die Dopamin-Personen generieren viele Ideen, aber es muss ja auch jemand umsetzen. Und insofern in einem diversen Team bin ich der Meinung, dass wir eigentlich alle vier Neurosignaturen vertreten haben müssen. Wir können jetzt noch mal über Testosteron und Östrogen sprechen. Man denkt ja oft bei Testosteron direkt an Männer, bei Östrogen an Frauen. Und natürlich gibt es da auch statistisch Unterschiede, wie stark diese Hormone quasi das Gehirn beeinflussen. Aber es ist nicht so, dass die Männer alle ein testosteronlastiges Gehirn haben und die Frauen alle ein östrogenlastiges Gehirn, sondern in der Tat gibt es auch viele Frauen, bei denen eher das Testosteron dominant ist und viele Männer, bei denen das Östrogen dominant ist. Also es geht hier nicht primär um das Geschlecht, sondern um die Persönlichkeit. Fangen wir mit Testosteron an. Testosteron macht uns ehrgeizig, ambitioniert, fördert das logische Denken. Also wenn man zum Beispiel Freude hat an Mathematik oder Musik, dann ist das oft das Testosteron im Gehirn, was diese Areale im Gehirn quasi geprägt hat. Sie sind oft sehr direkt. Das hat den Vorteil, man weiß immer, woran man ist. Das hat natürlich den Nachteil, dass sie einem manchmal auch unangenehme Dinge sagen, die man lieber nicht gehört hätte. Ja, also wenn man jemanden um Feedback bittet, der High Testosteron ist, der wird wahrscheinlich einem sehr direkt die Meinung sagen. Darauf muss man dann einfach vorbereitet sein. Bei Östrogen liegt der Fokus dieser Neurosignaturen eher auf den Menschen. Das sind oft Personen, die haben sehr hohe Empathie, können sich gut in andere hineinversetzen, haben einfach ein großes Interesse an Menschen. Testosteron ist eher ein Interesse an Dingen, Östrogen eher ein Interesse an Menschen. Oft sehr gute verbale Fähigkeiten, Sprachen, Talente in diesem Bereich, oft auch eher harmoniebedürftig. Das hat den Vorteil, dass sie sehr oft ein sehr warmes, angenehmes Klima schaffen. Aber der Nachteil ist natürlich auch, dass diese Neurosignatur oft Konflikte vermeidet oder eben nicht ehrliches Feedback gibt, sondern versucht, alles immer so positiv wahrzunehmen. Und diese vier Neurosignaturen, also wir alle haben diese vier Neurotransmitter und Hormone, die unser Gehirn prägen, haben aber unterschiedliche individuelle Stresspunkte. So, was heißt das? Das heißt, manche Menschen brauchen den Stress und die Veränderung, um Höchstleistung zu erreichen. Und andere Menschen brauchen weniger Stress, um Höchstleistung zu erreichen. Und sehr oft glauben wir aber, dass die Top-Performer in Unternehmen immer die sind, die eine hohe Stresstoleranz haben. Das ist aber nicht so. Das sind einfach die, die stresstolerant sind und sehr schnell quasi mit unterschiedlichen Situationen sich anpassen können. Das heißt aber nicht, dass sie dann auch die beste Leistung bringen. Ja, also wenn wir mal bedenken, ein Buch zu schreiben, dazu muss ich in der Lage sein, 10 Stunden am Tag alleine in meinem Zimmer zu sitzen und an meinem Buch zu arbeiten. Das würde jemand mit einer High-Testosterone-Dopamin-Signatur gar nicht schaffen, da 10 Minuten still zu sitzen und da wirklich tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang dran zu arbeiten. Und die Natur hat uns im Grunde genommen diese verschiedenen Neurosignaturen gegeben, damit wir gemeinsam erfolgreich sind. Also unser Gehirn ist sehr sozial. Das heißt, wenn wir alle gleich wären, würden wir gar nicht so viel erreichen, nicht diese Höchstleistung erleben, die wir haben. Es gibt ja ganz viele tolle Bereiche, wo Menschen Höchstleistung abrufen können, aber eben nicht alle auf den gleichen Dimensionen. Und das bringt uns diese geistige Vielfalt, die wir aus meiner Sicht viel mehr schätzen sollten.
Aber wenn ich dich dann richtig verstehe, du hast jetzt auch am Anfang das gesagt, diese Neurosignatur, ist die jetzt genetisch veranlagt und bedeutet das jetzt, dass ich zumindest das Hormon Testosteron zum Beispiel dann mehr in mir drin habe als jetzt andere Menschen als Beispiel? Oder dass das Gehirn ein bisschen anders strukturiert ist mit den Neurotransmittern? Oder gibt es einen ganz anderen Faktor, der noch einen Einfluss hat, wie wir sozusagen ticken? Erziehung oder unser Verhalten oder?
Also ich würde sagen, es ist 50-50. Also bei den Neurosignaturen ist es meistens so, es ist schon ein gewisser genetischer Faktor da. Ja, also gewisse Eigenschaften werden einfach von den Eltern vererbt, wie viel Testosteron, wie aktiv ist Östrogen, Dopamin, Serotonin, das sind einfach auch Dinge, die werden vererbt. Punkt 1. Punkt 2, während das Baby im Mutterleib ist, wird es quasi auch beeinflusst. Quasi auch von den Hormonen der Mutter und so weiter. Also in der Schwangerschaft werden bestimmt auch Dinge entweder geprägt oder nicht. Und wenn man dann aber auf der Welt ist, ist es ganz klar, dass die Erfahrungen, die man macht, einen verändern. Aber es ist immer so, dass natürlich man die Genetik nicht vernachlässigen sollte. Es gibt dann natürlich die sogenannte Epigenetik, dass wir natürlich aufgrund der Erfahrungen, die wir machen, immer die Gene sich an- und ausschalten können. Also was quasi aktiviert ist, hängt davon ab, welche Erfahrungen wir machen. Das Gehirn ist unglaublich plastisch und lernfähig. Also meine Message ist nicht, das ist angeboren und du bist so. Aber es ist gut zu wissen, was sind so eigentlich meine natürlichen Stärken, sodass wir nicht dagegen anarbeiten, sondern versuchen, im Einklang mit den natürlichen Stärken dann an uns zu arbeiten, dass wir da immer besser und immer besser werden. Also ich bin der Meinung, also ich zum Beispiel habe eher eine, sagen wir mal, Östrogen-Dopamin-Neurosignatur. Das heißt, ich bin extrem neugierig, mache viele Sachen, habe da auch gewisse Ambitionen, aber mein Fokus liegt immer auf den Menschen. Wenn ich in dem Bereich arbeite, kann ich sehr gut, sehr schnell erfolgreich sein, wenn ich dann natürlich auch die Arbeit reinstecke. Ja, ich meine, schau dir meinen Job an, ich halte Keynotes, ich schreibe Bücher, ich arbeite mit Menschen, ich beschäftige mich mit dem Gehirn, was ja im Grunde genommen die Quintessenz der Menschen ist, ja. Das heißt, ich arbeite genau in dem Bereich, der eigentlich für meine Neurosignatur passt. Und durch das Dopamin habe ich eben immer wieder neue kreative Ideen, freue mich, kann an neuen Projekten arbeiten, es wird nicht langweilig. Ja, ich habe jetzt quasi nicht irgendwie so einen statischen Job, wo jeden Tag das Gleiche ist. Da ich das weiß, kann ich quasi Höchstleistung erbringen in dem Bereich. Wenn ich aber jetzt in der Computertechnik arbeiten würde, könnte ich da bestimmt auch erfolgreich sein, wenn ich sehr, sehr viel an mir arbeite, sehr, sehr viel lerne, mich wirklich da reinhänge. Aber der Preis, den ich zahlen müsste, wäre viel höher. Bis ich Erfolg hätte, würde es viel länger dauern und ich würde wahrscheinlich immer irgendwo mittelmäßig sein. Und insofern ist es besser zu wissen, was eigentlich so die natürlichen Präferenzen sind und dann die Arbeit reinzustecken, dass man in dem Bereich immer besser wird.
Das bedeutet aber auch, wenn wir diese vier Neurosignaturen haben und jetzt auf den Arbeitskontext uns schauen, wo ja wirklich viele Menschen zusammenarbeiten, wenn wir jetzt große Konzerne oder auch kleinere Unternehmen nehmen, die haben dann aber auch unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse an den Arbeitsplatz. Weil oft reden wir ja immer über den Arbeitsplatz, wie kann er gestaltet werden, damit alle Menschen Höchstleistung geben. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du, es kommt drauf an, welche Neurosignatur man hat, ob jetzt das eine ein Großraumbüro sinnvoll ist oder lieber von zu Hause aus gearbeitet wird. Also es gibt unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse dann.
Exakt. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir wirklich Höchstleistung möchten im Unternehmen, dass wir auf diese Bedürfnisse eingehen sollten, weil es bringt nichts, die Menschen ändern zu wollen. Jeder hat seinen individuellen Stresspunkt. Ich bin der Meinung, jeder sollte in den Zustand der leichten Überforderung sein, um optimal leistungsfähig zu sein. Darüber können wir später dann nochmal im Detail sprechen. Aber was der Einzelne braucht, um dahin zu kommen, ist unterschiedlich. Also deswegen habe ich ja auch mein Buch The Brain-Friendly Workplace geschrieben, auf Deutsch Flow at Work, weil ich der Meinung bin, dass diese quasi Deep Diversity, diese, sagen wir mal, Diversität der Persönlichkeiten überhaupt keine Beachtung findet. Also um es mal ganz plakativ und mal etwas vereinfacht darzustellen, was heißt das für den Arbeitgeber und auch für den Arbeitnehmer? Wenn ich jemanden habe, der High Testosterone ist, dann ist diese Person ambitioniert. Ich muss der Person die Möglichkeit geben, wirklich den Ehrgeiz auszuleben und vielleicht auch eher in einem technischen Bereich zu arbeiten. Es bringt nichts, wenn ich der Person immer sage, du musst in deinem Feedback etwas sanfter sein, du kannst nicht so unhöflich sein. Ich kann die Menschen nicht immer an ihren Schwächen arbeiten lassen. Wenn ich es mit so einer High-Testosterone-Person zu tun habe, und ich glaube, wir können uns alle solche Leute vorstellen, nehmen wir mal Steve Jobs, Elon Musk, die sind einfach nicht besonders nett. Also ich sage jetzt nicht, sind nicht unnett, aber sind jetzt nicht in der Art unbedingt so, dass sie jeden mit Samthandschuhen anfassen. Und ich finde das in einer gewissen Weise dann, wenn man bestimmte Grenzen nicht überschreitet, auch okay. Die haben halt andere Stärken. Die muss man eben in dem Bereich quasi arbeiten lassen, wie sie möchten. Das heißt nicht, dass sie andere beleidigen und fertig machen sollen. Ja, aber einfach immer an den, es sollte quasi, ich halte nichts davon, von so einer mediokren Arbeitswelt, wo alle irgendwie das Gleiche machen und sich alle gleich verhalten, weil aus meiner Sicht muss man dann sich immer verstellen, immer so tun, als wäre man anders. Ich denke, man muss die Menschen ein bisschen so nehmen und verstehen, wie sie sind. Wenn ich jemanden habe mit einer Östrogen-Neurosignatur, dann muss diese Person mit Menschen arbeiten. Also ich kann die nicht irgendwo im Backoffice da irgendwie isolieren. Sei denn es ein Introverter ist, dann vielleicht happy drüber. Aber wenn ich die Person mit Menschen arbeiten lasse, wenn ich die Person mit Sprachen arbeiten lasse, wenn ich die quasi in den Kontakt mit Kunden bringe oder irgendwie Mitarbeiter managen lassen, dann habe ich da wahrscheinlich jemanden, der sich da sehr reinhängen wird und das sehr gut machen wird. Ja, und bei Serotonin, die Person sehe ich eben eher so in dem Bereich, zum Beispiel Research and Development, Legal, alles wichtige Bereiche, ja, oder wirklich, oder auch in der Produktion, die wirklich dann schauen, wie das Engineering umgesetzt wird, oder in der Technik, ja, IT. Ich denke, wir müssen wirklich schauen, dass wir da mehr Verständnis haben, was der Einzelne braucht und da die Autonomie geben, in dem Rahmen eigenverantwortlich zu arbeiten, statt von allen zu erwarten, dass sie so dieses well-rounded Profile haben und sich alle irgendwie gleich benehmen. Da verliert man zu viel Energie.
Die große Frage, die sich wahrscheinlich jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen stellen, wie finde ich denn jetzt heraus, welcher Typ ich bin? Also ich meine, du hast ja schon jetzt ein bisschen ausführlich am Anfang beschrieben, wie jetzt so die Neurosignatur, wie sich das im Alltag zeigen kann. Aber gibt es andere Methoden quasi, um wirklich für sich herauszufinden, welcher Typ ich bin?
Man könnte natürlich einen Persönlichkeitstest machen, aber das ist meistens teuer und irgendwie nicht für den Einzelnen immer zugänglich. Ich empfehle immer einfach, sich mit den Neurosignaturen zu beschäftigen. Also ich habe zum Beispiel in meinem Buch wirklich eine Beschreibung. Mhm. Und dann erkennt man eigentlich intuitiv. Also ich glaube, dass anhand dieser Erklärung man eigentlich schon intuitiv spontan sagt, ah, ich glaube, ich bin ein Testosteron-Dopamin oder ich bin eher Serotonin-Östrogen oder ich glaube, bei mir dominiert. Also ich glaube, wir haben eigentlich ja schon ein Gefühl dafür, für unsere Persönlichkeit und man muss es gar nicht so kompliziert machen. Ich glaube, wenn man sich da mit den vier Komponenten beschäftigt, versteht, was die machen, kann man eigentlich intuitiv die meisten Menschen einordnen und auch sich selbst. Einfach aufgrund von Beobachtung, Reflexion, also die sogenannte Self-Awareness. Ja. Und auch wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, merkt man ja eigentlich relativ schnell, wie die ticken. Das heißt nicht, dass man die in so Schablonen einsortieren muss. Davon bin ich gar kein Fan. Immer wenn ich mit so Sales-Leuten zu tun habe, die mich dann irgendwie gleich in irgendeine komische Kategorie packen und ich dann merke, dass sie sich dann immer so benehmen, weil sie denken, dass ich das jetzt möchte. Das ist mir immer relativ zuwider. Es geht nicht darum, die Menschen zu schablonieren und in irgendwelche Kategorien einzubringen. Aber ich glaube, dass wir einfach mehr Verständnis für andere Menschen haben können. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, mein Mann ist eher High Testosterone, wenn der irgendwie mal ein bisschen unfreundlich ist, ich nehme das nicht persönlich. Das heißt jetzt nicht, dass er irgendwie einen Freifahrschein hat, uns alle zu beleidigen. Aber ich verstehe, das gehört dazu. Er hat seine Stärken, er hat seine Schwächen. Wenn er gestresst ist, wird er ein bisschen gereizt. Aber ich verstehe, ich sage mir dann so, okay, High Testosterone, so, okay. Ich weiß, es hat nichts mit mir zu tun. Ja, und genauso ist es für mich. Er hat zum Beispiel gelernt, sich stundenlang bottom-up von mir irgendwelche Geschichten anzuhören. Wenn ich irgendwie gestresst bin, dann muss ich drüber sprechen. Und dann brauche ich nicht top-down, sondern bottom-up, sozusagen halbe Stunde in aller Breite, in allen Details. Früher hat er mich immer unterbrochen, hat gesagt, okay, ich habe die Lösung für dich. Jetzt hört er sich das halt erstmal eine halbe Stunde geduldig an, weil er weiß, dass ich das brauche. Und dann ist auch dann kann er mir seine Lösung präsentieren. Und ich glaube, dass man so einfach auch besser zusammenleben kann, auch besser zusammenarbeiten kann. Wenn ich mit jemandem zu tun habe, der High Serotonin ist und immer sehr detailorientiert ist, dann kann das mich als High-Dopamin-Person natürlich tendenziell ein bisschen nerven. Weil ich dann sage, so, okay, der Prozess muss das jetzt wirklich 2 Stunden lang, müssen wir jetzt diese ganzen Formulare ausfüllen. Ich freue mich dann aber sehr, wenn zum Beispiel meine Assistentin super ordentlich die Sache macht und das nicht alles voller Fehler ist. Also ich glaube, man muss einfach das auch zu schätzen wissen, wenn man dann auch die Benefits bekommt von den Neurosignaturen. Also wie gesagt, bei allen Dingen, die irgendwie ordentlich gemacht werden, möchte ich gerne, dass da eine High-Serotonin-Person drüber schaut, dass das nicht voller Rechtschreibfehler und undurchdachter Sachen ist. Und so, glaube ich, können wir alle ein bisschen mehr Wertschätzung entwickeln und insbesondere eben auch darauf achten, dass wir selbst uns ein Umfeld suchen, wo wir, ich sage auf Englisch so, naturally successful sein können, also wo wir erfolgreich sein können, ohne dass wir so hart daran arbeiten müssen. Also wir müssen natürlich trotzdem die Zeit investieren, aber es fühlt sich dann nicht wie Arbeit an. Also ich rate immer davon ab, zu viel Self-Development zu machen, bevor man das richtige Umfeld für sich gefunden hat. Weil wenn ich im falschen Umfeld bin, dann muss ich ja den ganzen Tag an mir arbeiten. Dann mache ich ja quasi intuitiv alles falsch, alle sind unzufrieden mit mir, alle nörgeln an mir herum und ich bin von morgens bis abends nur damit beschäftigt, Mindful Breathing zu machen und an meinen Schwächen zu arbeiten. Wenn ich aber eine Umgebung habe, wo meine natürlichen Stärken quasi gefragt sind, dann kann ich daran arbeiten und kann vielleicht auch ein bisschen auf meine Schwächen achten. Ich muss natürlich wissen, was meine Schwächen sind, damit ich da nichts anstelle. Aber dann kann ich natürlich 90% meiner Zeit damit verbringen, in dem Bereich, wo ich sowieso schon stark bin, noch stärker zu werden, anstatt die ganze Zeit zu versuchen, mich irgendwie zu ändern.
Du beobachtest jetzt aber aktuell, und die Studien geben dir auch recht, dass in vielen Führungsetagen eher Dopamin- und Testosteron-Typen sitzen, vorwiegend. Ist das jetzt ein Grund, Friederike, warum sich Menschen mit Serotonin und Östrogen es vielleicht jetzt im aktuellen Arbeitsleben sich so schwer tun, sich zurechtzufinden, Höchstleistungen zu geben? Oder wie würdest du es beurteilen?
Ja, also ich habe tatsächlich für mein Buch recherchiert und festgestellt, dass wir so ein sogenanntes Neurogap haben. Also es ist so, dass in Führungsetagen hauptsächlich Dopamin-Testosteron-Neurosignaturen sind. Und zwar unabhängig vom Geschlecht. Das heißt, die Frauen, die in Führungspositionen sind, sind meistens auch so. Ich sage das ganz wertfrei, es ist einfach so. Das heißt, die bringen eigentlich oft gar nicht so stark die kognitive Diversity rein, die man immer von ihnen erwartet. Ich sage auch gar nicht, dass sie das müssen. Ja? Aber der Fakt ist einfach, wir haben relativ konsistent gewisse Persönlichkeitsstrukturen im Top-Management. Das sind Personen, die sind sehr ehrgeizig, sehr stressresistent, sehr logisch denkend, so ein bisschen so zack, zack. Durchschauen die Sachen sofort, bum, 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 das muss gemacht werden. Ist ja super, sind ja tolle Eigenschaften. Aber wenn ich jetzt immer von mir auf andere schließe, gestalte ich ja gewissermaßen die ganze Firma, vielleicht auch unbewusst, so, dass sie perfekt für Dopamin-Testosteron-Neurosignaturen passt. Also ich denke mir so, oh, das wird hier zu langweilig, wir brauchen mal wieder irgendwie einen Change. Ja? Meine Östrogen-Serotonin-Mitarbeiter sind dann aber mit den Nerven vielleicht vollkommen am Ende und mir fehlt dann vielleicht auch die Empathie, um das wirklich mich da hineinzuversetzen. Und deswegen ist es natürlich so, dass man als Führungskraft sehr aufpassen muss, dass man quasi nicht bestimmte Neurosignaturen, die man sehr wohl braucht, vergrätzt. Auch aufgrund mangelnder Wertschätzung, weil man quasi die Stärken gar nicht sieht, weil sie so anders sind von den eigenen. Wir umgeben uns ja sehr gerne mit Menschen, die ähnlich sind wie wir selbst, die ähnlich ticken, die ähnlich denken. Das hat natürlich den Vorteil, dass Prozesse schneller gehen, dass wir uns schneller einigen können, dass Decision-Making einfacher ist. Ich sehe den Value, ja. Also es hat bestimmt viele Vorteile. Es ist einfach smoother in den Meetings. Aber wir verlieren die kognitive Diversität. Und insofern ist es gut, quasi sich aktiv zu bemühen, die Wertschätzung und den Value-Add, also quasi zu verstehen, was es einem bringt, wenn man auch andere Neurosignaturen in der Firma hat. Und dann muss man eben teilweise das Stressniveau auch senken, weil eben die Dopamin-Serotonin-Kombination sehr, sehr viel Stress toleriert. Das kann man nicht von jedem erwarten.
Du sagst ja oder du forderst ja auch, dass eine Neurodiversität in einem Unternehmen da sein soll, weil es eben zu einer besseren Geschlechter- und ethnischen Vertretung in Führungspositionen führen kann. Vielleicht können wir auch ein bisschen konkreter werden, weil du ja auch sagst, in Teams sollte ja im Bestfall auch jeder Typ irgendwie vertreten sein. Warum ist das so sinnvoll, dass eben verschiedene Neurosignaturen in einem Team sind und welche Gefahren gäbe es, wenn jetzt in einem Team, ich sage jetzt mal rein theoretisch, nur Dopamin- und Testosteron-Neurosignaturen vorhanden wären?
Mhm, das ist eine super Frage. Also nehmen wir mal an, wir haben nur Dopamin-Testosteron. Dann haben wir sehr viele neue Ideen. Es gibt da quasi einen gewissen Leistungsdruck. Aber es ist quasi eigentlich niemand der sie umsetzt. Und es ist vielleicht auch niemand da, der mal andere kreative Ideen einbringt. Weil Östrogen ist korreliert zum Beispiel mit einer anderen Art von Kreativität, die eher so damit zu tun hat, dass man so ein sogenanntes Web-Thinking hat. Also das quasi Gehirn, die haben ein sehr vernetztes Gehirn. Östrogen vernetzt quasi die Gehirnhälften. Das heißt, man hat oft ein bisschen eine andere Perspektive oder irgendwie neue Ideen, die, wenn man immer nur logisch denkt, quasi gar nicht entstehen. Wir haben quasi weniger Kreativität, weniger Innovation, weniger Fokus auf den Menschen. Jetzt könnte man sagen, der Mensch kann mir egal sein, aber die Kunden sind ja meistens doch auch Menschen. Oder ich entwickle ein Produkt, das ist vielleicht auch für Menschen gemacht. Oder ich ignoriere irgendwelche Health and Safety Rules oder irgendwelche legalen Aspekte, weil ich die Serotonin-Menschen quasi nicht wertschätze. Oder ich habe kein gutes R&D, weil ich quasi meine Mitarbeiter in Entwicklung und Forschung nicht gut behandle. Also es gibt einfach viele Stärken, die ich verliere, wenn ich mich nur auf Dopamin und Testosteron konzentriere. Mhm. Umgekehrt, wenn ich jetzt so ein Team habe, wo alle High Estrogen sind zum Beispiel und High Serotonin, habe ich das Problem, es gibt in einer gewissen Weise wahrscheinlich sehr viel Mobbing, sehr viel Zickenterror ist jetzt vielleicht, ja, doch, so könnte man es nennen, weil einfach alle die ganze Zeit miteinander beschäftigt sind. Der hat das gesagt und alle sind die ganze Zeit beleidigt. Die hat jetzt das gesagt. Nein, das habe ich nicht so verstanden. Viel mehr Gossip. Ja, ist auch keine angenehme Atmosphäre. Und da wäre es vielleicht schön, wenn auch irgendwie ein paar High-Testosteron-Leute da sind, die da irgendwie das ein bisschen auflockern. Also es ist nie gut, wenn zu viel von einem Typus da ist, weil dann einfach die anderen Bereiche vernachlässigt wird. Es entsteht dann einfach so eine Disbalance. Oder wenn alle High Serotonin sind, wird es eben extrem rigide, unflexibel. Dann hat man so eine Paragraphenreiterei, zu viel Fokus auf Details, wo dann letztendlich niemand mehr irgendwas macht, weil alle irgendwie stundenlang ihre Prozesse abarbeiten und keiner mehr so outside the box denkt. Und insofern zu viel des Guten sollte man sozusagen nie haben. Es ist immer gut, wenn man eine gewisse Balance hat. Aber, also wenn man mein größeres Unternehmen betrachtet, kann man natürlich es schon so machen, dass alle im Sales eine gewisse Neurosignatur haben und alle in Legal und alle in R&D. Es muss quasi nicht jedes Team komplett durchgemixt sein, weil manchmal, wenn man quasi eher alleine arbeitet und nicht wirklich im Team, brauche ich bestimmte Stärken, vielleicht dann auch quasi geklont mehrfach. Wichtig ist, dass gesamt betrachtet man alles irgendwie hat in den Funktionen, wo es gebraucht wird.
Das hast du jetzt gut gesagt und oft finden ja dann verschiedene Brainstormings statt und da hast du in deinen Büchern auch dazu geschrieben, dass du eigentlich so ein Freund von Uneinigkeit in den Teams bist, weil du so das Gefühl hast, es kommt zu oft zu diesem Gruppendenken. Magst du das mal kurz erklären, was in Brainstormings häufig falsch läuft und wie es besser laufen könnte?
Also Menschen sind soziale Wesen. Unser Gehirn ist wirklich sozial. Das heißt, wir möchten eigentlich immer einer Meinung sein mit den Menschen um uns herum. Das führt einfach zu mehr Harmonie. Das ist so ein natürlicher Instinkt, dass wir uns eigentlich immer gerne der Gruppe anpassen oder dem Chef. Oft auch einfach dem Chef. Wenn der Chef eine Meinung hat und die am Anfang des Meetings äußerst, dann sagen alle, super Idee und bumm, wird die Idee umgesetzt. Das führt zu mehr Harmonie, ist quasi in einer gewissen Weise, macht es das Leben einfacher. Es führt aber zu einem Verlust an Ideen, weil sich einfach keiner mehr traut, mal was anderes zu sagen oder zu widersprechen, weil man dann auch sofort sehr schnell attackiert wird. Also viele Menschen zensieren sich dann auch einfach schon selbst. Sie sagen, oh, der Chef will diese Idee. Ich werde jetzt nicht irgendwie öffentlich sagen in dem Meeting, dass ich das aus irgendeinem Grund nicht gut finde, weil dann schade ich nur meiner eigenen Karriere, mache mich unbeliebt, muss mich herumstreiten. Ich habe genug zu tun, ich halte einfach meinen Mund. So, und das führt aber aus Unternehmenssicht und auch aus Sicht des Chefs zu Verlust an Ideen. Deswegen gebe ich immer den Tipp, dass man erstmal einzeln brainstormt, also dass quasi jeder seine Ideen erstmal einzeln einreicht und zwar schriftlich. Denn Studien haben gezeigt, dass wenn man das nur auf so ein abwaschbares Whiteboard schreibt, dass die Leute dann heimlich im Meeting schnell ihre Ideen ausratieren, die nicht so in die Massenmeinung passen. Und dass man quasi erstmal diese Einzelmeinungen abfragt, dann das gemeinsame Brainstorming macht. Und ich halte es auch für eine gute Initiative, wenn der Chef oder die Chefin, ja, ich meine damit beide, immer am Ende spricht. Also es sei denn, man hat ganz klar eine Vorgabe und sagt, ich möchte das so haben, dann ist es auch unsinnig, vorher nach Brainstorming zu fragen. Wenn ich klar weiß, was ich will, dann brauche ich nicht vorher das Team um Ideen fragen, wenn ich sie dann eh nicht umsetze. Ja, aber wenn ich quasi klar weiß, was ich will, dann kann ich einfach sagen, so wird's gemacht, just do it. Aber wenn ich wirklich interessiert bin und Lösungen möchte und kreative Ideen, dann wäre mein Vorschlag, das wirklich am Ende des Meetings die eigene Meinung zu sagen und Einschätzung und erstmal die anderen sprechen zu lassen. Weil sich sonst automatisch alle immer wie das Fähnchen im Wind drehen. Und das erleben wir ja überall, auch nicht nur in Firmen, sondern auch gesellschaftlich. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Ideenvielfalt zu schützen. Also einfach auch, um Innovation zu haben, um andere Gedankenansätze zu haben. Ich meine, niemand mag negatives Feedback. Es ist einfach unangenehm. Aber es bringt einen ja doch irgendwie weiter. Also irgendwie ist es ja schon bereichernd und stimulierend, Feedback zu bekommen oder andere Ideen zu bekommen. Sie zumindest mal gehört zu haben, führt doch dazu, dass man einfach nochmal vielleicht Themen anders sieht oder neue Ideen hat oder inspiriert wird. Und insofern bin ich ein großer Fan davon, Entscheidungsprozesse so zu strukturieren, dass der Einzelne quasi risikofrei seine Meinung sagen kann, ohne dafür von allen abgestraft zu werden.
Sehr gut, dann lass uns nur ein kurzes Zwischenfazit ziehen, Friederike. Wir haben jetzt, glaube ich, sehr viel über die 4 Neurosignaturen erfahren und gelernt, dass die eben die einen Menschen eher unter Stress und Druck aufblühen, während andere vielleicht ein bisschen mehr Ruhe brauchen und ein bisschen mehr Beständigkeit, ein bisschen mehr Regeln brauchen. Und dass vielleicht auch deswegen die einen sich bei Yoga super gut entspannen können und die anderen ist sehr pure Stress, wenn die zu einer Yoga-Stunde gehen, weil es eben mit diesen Neurosignaturen zu tun hat. Du sagst jetzt aber, wir sollen nicht nur im Arbeitsleben auf diese Neurosignaturen achten und die Diversität fördern, sondern auch, ob Menschen introvertiert oder extravertiert sind. Wieso ist das jetzt wichtig im Arbeitsleben und welchen Fehler machen denn häufig Führungskräfte oder Arbeitgeber, wenn du jetzt so mal in die Arbeitswelt schaust, wenn es um Introvertierte und Extravertierte geht?
Es ist einfach so, befördert werden meistens die Extrovertierten. Wer am meisten spricht, wird quasi als klüger wahrgenommen. Also einfach nur, dass ich was sage, präsent bin, mich ständig melde, ständig irgendwas sage, macht mich einfach präsenter in den Augen der Chefs und dann werde ich öfter befördert und werde auch als klüger wahrgenommen. Es ist aber nicht so, dass die mehr sprechen, auch automatisch die intelligentesten sind. Und wenn ich quasi eine Unternehmenskultur schaffe, wo immer der belohnt wird, der möglichst viel spricht und sich sehr gut präsentieren kann, verliere ich sehr viele kluge Köpfe, die eher im Stillen arbeiten. Und statistisch betrachtet sind sehr viele hochtalentierte Menschen introvertiert.
Also sehr viele Menschen, die habe ich hier rausgeschrieben.
Genau. Und das heißt doch eigentlich, dass ich diese Top-Talente, diese wirklich Top-of-the-Class-Talente verliere, wenn ich so ein Arbeitsumfeld schaffe. Es kann schon allein sein, dass man zum Beispiel ständig Meetings hat, unsinnige Meetings. Das nervt jeden Introvertierten. Wenn ich ständig Meetings machen muss, die irgendwie mir sinnlos erscheinen, dann ist das für jemanden, der introvertiert ist, durchaus ein Kündigungsgrund. Ja, einfach diese Aversion, irgendwie die Zeit zu verschwenden, weil es einem einfach Energie raubt. Das heißt, zu viele Meetings, zu viele Abendveranstaltungen, zu viel Kommunikation am Telefon, was man auch per E-Mail machen könnte. Also dieser Zwang zur Kommunikation nonstop vergrault viele Introvertierte, die aber oft wirklich Top-Talente sind. Und ich denke, da muss man einfach darauf achten, dass man so einen gewissen Respekt dafür entwickelt, dass nicht jeder rund um die Uhr social sein möchte. Und es gibt noch eine andere quasi Sache, die oft falsch verstanden wird. Und zwar, wie ich mich präsentiere und wie ich rede, gibt eigentlich keinerlei Ausschluss darüber, ob ich introvertiert bin oder nicht. Also es gibt viele Introverts, die werden als Extroverts wahrgenommen, weil sie einfach gut präsentieren können, gut socializen können, im Smalltalk irgendwie lustig sind und angenehm, die es aber eigentlich innerlich hassen. Die können es, aber eigentlich schöpfen sie ihre Kraft und Energie aus der Stille, sind sogenannten outgoing Introverts. In meinem Buch, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch übersetzt sind, aber es geht im Grunde genommen darum, dass man vom Auftreten her wie ein Extrovert ist, im Inneren aber eigentlich ein Introvert. Und diese Menschen werden eben auch oft falsch verstanden, dass man sagt, wieso, du bist doch ein Extrovert, du bist auf der Bühne, du präsentierst. Ja, aber eigentlich bin ich auch sehr gerne alleine. Ja, und das zu respektieren, dass viele kreative Menschen, viele Menschen, die Höchstleistung erbringen, eigentlich die eigentliche Arbeit alleine machen. Das muss man sich anschauen, egal wohin man schaut, Künstler, Sportler, Chessprofis. Ja, die meisten bereiten sich alleine diszipliniert vor. Die arbeiten an ihren Themen und zwar jeden Tag diszipliniert und nicht immer nur im Team und in der Gruppe. Und es ist auch so, dass Introvertierte oft eine höhere intrinsische Motivation haben. Das heißt, sie sind selbst motiviert. Das ist ja eigentlich herrlich. Das ist ja eigentlich, was jeder Chef möchte. Das sind die Personen, die muss ich nicht antreiben, die muss ich nicht quasi erpressen, die muss ich nicht ständig erinnern. Die machen ihren Job aus Eigenmotivation, werden dann aber oft vergrault, weil sie quasi in Energie geraubt wird durch diese ständigen, unsinnigen, langweiligen, stundenlangen Meetings, die sie dann über sich ergehen müssen. Oder abendliche Dinnerveranstaltungen mit Socializing. Und ich glaube, da müssen wir einfach mehr Verständnis entwickeln oder mehr Wertschätzung dafür entwickeln, wie viel Introvertierte eigentlich leisten und ihnen dann auch den Raum geben, sich zu isolieren, dass man nicht immer die Tür auf hat und jederzeit unterbrochen werden kann, dass man nicht alles am Telefon löst, was auch per E-Mail gelöst werden könnte, dass man nicht als Default für alles immer ein Meeting einberuft, auch wenn man gar keins machen müsste. Ich glaube, das würde schon sehr viel bringen.
Du berätst ja viele Führungskräfte und lernst die ja auch kennen bei deinen ganzen Keynotes und anderen Auftritten. Was würdest du denn jetzt sagen, um ein bisschen konkreter zu werden? Wie schaffen wir es denn jetzt einerseits, Introvertierte nicht zu übergehen? Ne? Zum Beispiel, dass man Rücksicht auf Meetings und auf die Kommunikation nimmt, aber ja gleichzeitig die Extrovertierten, die möchte man ja auch nicht bremsen sozusagen. Also ne, im Bestfall haben wir ja im Team verschiedene Typen. Gibt es was Konkretes, was du den Führungskräften oder den Arbeitgebern empfehlen würdest, um beiden irgendwie gerecht zu werden?
Ich würde versuchen, jedem zu ermöglichen, so zu arbeiten, wie er möchte. Also, dass die Introvertierten quasi sagen, so, ich blockiere mir heute meinen Tag, keine Meetings, ich arbeite an dem und dem Forschungsprojekt, bla bla bla. Und der Extrovertierte kann seine ganzen Kunden besuchen und sich da austoben. Also ich glaube da an Eigenverantwortung, dass quasi nicht jeder den gleichen Arbeitsstil aufgezwungen bekommt. Klar, es muss zur Aufgabe passen. Wenn ich zum Beispiel im Kundenservice bin und ich besuche nie meine Kunden, weil ich introvertiert bin, dann bin ich halt im falschen Job. Let's be real. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, er ist im Kundenservice, aber er ist introvertiert, dann lass ihn im Homeoffice arbeiten. Das ist ja auch Schwachsinn. Dann geh halt nicht in den Kundenservice. So, also ich glaube, es muss zur Aufgabe passen. Und dann muss ich aber dem Einzelnen Freiraum geben, seine Aufgabe so zu erledigen, wie er es möchte.
Wieder, da sind wir ja auch wieder an der Stärkenorientierung, die du jetzt schon öfters erwähnt hast. Friederike, es ist jetzt so, egal welcher Typ ich bin, ob jetzt introvertiert, extrovertiert, ob ich eher aktiveres Serotonin oder eben Dopamin-Neurosignatur habe. Wir wollen ja alle Höchstleistungen am Arbeitsplatz geben. Und du sagst, die Geheimnisformel ist Fun, Fear and Focus. Magst du mir mal erklären, was dahinter steckt?
Ja, bei Fun, Fear and Focus geht es darum, dass wir alle einen bestimmten neurochemischen Cocktail brauchen, um Höchstleistung abzurufen. Und zwar jeder von uns. Wir brauchen alle Dopamin, Noradrenalin und Acetylcholin. Und da man sich das so schlecht merken kann, habe ich daraus Fun, Fear and Focus gemacht. Bei Dopamin geht es darum, Spaß zu haben, also quasi Fun. Wenn ich Spaß bei der Arbeit habe, wird Dopamin ausgeschüttet, dann kann ich besser arbeiten, besser denken, bin motivierter, bin kreativer, bin leistungsfähiger. Das ist so quasi eine Grundvoraussetzung. Wir können gleich mehr ins Detail gehen. Mhm. Bei vier geht es darum, einen leichten Zustand der Überforderung herzustellen. Also ich muss quasi leicht überfordert sein, dann komme ich in meine Höchstleistung und dann schüttet mein Gehirn Noradrenalin aus. Dann habe ich das Noradrenalin, also quasi nicht zu viel Stress, nicht zu wenig, denn es gibt auch ein zu wenig, es gibt auch ein zu viel. Und Focus, dann geht es darum, dass das Gehirn Acetylcholin ausschüttet. Und das tut es eben nur, wenn wir nicht abgeleckt sind, nicht die ganze Zeit das Telefon klingelt, nicht die ganze Zeit Multitasking machen, sondern uns ganz auf eine Aufgabe fokussieren können. Und wenn die drei Faktoren zusammenkommen, Fun, Fear and Focus oder Dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin, dann kann ich 5-mal produktiver sein. Dann kann ich quasi montags das schaffen, was andere Menschen in einer Woche schaffen. Dann kann ich in einer Stunde machen, was ich sonst in 5 machen würde. Das ist schon extrem.
Magst du das mal kurz erklären, was da so im Gehirn passiert? Weil du hast jetzt ja schon auch erwähnt, McKinsey hat es ja gezeigt, 500 Mal produktiver, 5-mal so hoch. Mhm. Was passiert denn da so im Kopf, wenn wir in diesem Flow sind? Warum ist das so viel produktiver, als wenn wir jetzt nicht im Flow sind?
Also zum einen habe ich diesen Mix aus Neurochemicals, also aus Neurotransmittern, der mein Gehirn einfach schneller macht. Also wenn wir quasi Dopamin, dass der präfrontale Kortex genug Dopamin hat, dann arbeitet er einfach schneller und effizienter. Ja, wenn wir Acetylcholin haben, können wir uns besser fokussieren. Und bei Noradrenalin kriegen wir so einen Energiekick. Das heißt, es sind auch einfach chemische Prozesse, die ablaufen, die dazu führen, dass alles optimal funktioniert. Zugleich ist es so, dass es im Grunde genommen, es gibt verschiedene Theorien, was im Flow-Zustand im Gehirn passiert. Und so richtig einig ist sich niemand. Aus meiner Perspektive ist es so, dass im Grunde genommen es darum geht, was macht das Unbewusste und was macht das Bewusste? Also wie viel Arbeit macht mein Präfrontalkortex und was machen meine Basalganglien, mein Cerebellum und so weiter? Es geht quasi um das Zusammenspiel von automatischen Abläufen im Gehirn mit dem präfrontalen Kortex. Das ist auch einer der Gründe, warum eigentlich die Menschen am besten in den Flow kommen, die sehr viel Erfahrung haben und sehr viel Expertise haben und sehr viel geübt haben. Weil die nämlich sehr viel mehr gutes Material in ihrem unbewussten Gehirn haben und das dann im Flow-Zustand abrufen können. Ja, weil wenn ich quasi nur mit meinem präfrontalen Kortex arbeite, das ist gut, das ist super. Quasi logisches Denken, rational, aber ich erlebe nicht dieses Performance-Enhancement, wie wenn mein Unterbewusstsein mir noch hilft. Und das ist eben noch ein Grund mehr für die Stärkenorientierung und auch für den Sinn, sich anzustrengen und Dinge zu üben und quasi wirklich Experte zu werden in einem Bereich, weil ich dann mein Unterbewusstsein quasi mit all diesen Skills füttere, die ich dann im Flow abrufen kann.
Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen bestimmt mal das Gefühl Flow, ob es im Hobby war oder eben auf der Arbeit. Ab und zu kommt es ja ein und dann ist man so überrascht und denkt, die Zeit ist schon vorbei. Was kann ich denn, Friederike, jetzt als Einzelner erstmal tun, um gezielt in diesen Zustand zu kommen? Also was würdest du den Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, wenn die sagen, ich möchte gezielter mehrmals am Tag oder mehrmals in der Woche in diesen Zustand kommen? Was könnte ich machen?
Also Schritt 1, Fun. Es muss eine Aufgabe sein, die mir entweder natürlich Spaß macht oder ich muss irgendwie dafür sorgen, dass sie mir Spaß macht. Also wenn ich quasi die Aufgabe hasse, komme ich nicht in den Flow. So einfach ist es. Und da hilft mir auch nicht der Ping-Pong-Table nach der Aufgabe. Also es muss quasi eine Aufgabe sein, an der ich irgendwie Freude entwickeln kann. Und wenn ich die von Haus aus nicht habe, dann muss ich eben irgendwie versuchen, diese wirklich zu entwickeln. Also ohne so ein bisschen Passion und Leidenschaft funktioniert es nicht. Und die haben wir eben doch automatisch, wenn wir stärkenorientiert arbeiten. Mhm. Also wenn ich quasi meinen natürlichen Interessen folge und an etwas arbeiten, wo ich ein natürliches, intrinsisches Interesse dran habe, dann komme ich viel schneller in den Flow, als wenn ich mich mit irgendeinem Thema beschäftige, was mir einfach nicht was gefällt, was mich nicht interessiert, was ich irrelevant finde. Und das ist einfach erstmal die Grundsubstanz. Deswegen brauche ich auch den Fun. Also wenn ich keinen Spaß am Arbeiten habe, dann kann ich auch keine Höchstleistung abrufen. So einfach ist das. Dann kann ich einen okay Job machen, aber es ist keine Höchstleistung. Jedenfalls nicht, was mein Potenzial betrifft. Der zweite Schritt ist, das Fear-Niveau muss passen. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie viel Stress brauche ich für diese Aufgabe? Wenn ich komplett überlastet bin, richtig gestresst, sodass ich nicht mehr nachts schlafen kann, dass ich mir Sorgen mache, dass ich wirklich in einem extremen Stresszustand bin, dann komme ich nicht mehr in den Flow, weil dann mein präfrontaler Kortex blockiert wird und ich eher in so einen Fight, Flight or Freeze oder Tender Befriend Modus lande, also quasi in so einem Threat State. Das heißt, ich muss entweder mein Stressniveau senken oder erhöhen. Das kann auch sein, dass ich gelangweilt bin, die Deadline ist noch zu weit weg. Ganz viele Menschen geraten im Flow kurz vor der Deadline, weil sie dann erst das richtige Stressniveau haben, um die Aufgabe dann im Flow zu erledigen. Man schiebt es immer vor sich her und dann kurz davor kommen einem dann die besten coolen Ideen, die man noch ganz schnell einarbeiten muss. Das heißt, ich brauche diesen Zustand der leichten Überforderung und muss mir quasi eine Situation schaffen, wo es ein bisschen zu schwer für mich ist, aber nicht komplett überfordert und nicht gelangweilt. Da muss ich dann einfach schauen, dass ich das kalibriere. Und beim Fokus geht es darum, Handy aus in einen anderen Raum. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel auch in diesem Raum nicht mein Handy. Es ist immer eine Ablenkung. Auch schon allein, dass man weiß, es ist im gleichen Raum. Handy aus, anderer Raum. Keine Notification, kein Slack, kein ständiges Unterbrochenwerden. Tür zu, Kopfhörer rein. Ja? Und auch diese internal distractions. Also das eine ist ja die Technologie, die uns ablenkt oder andere Menschen, die uns ablenken. Aber oft sind es auch die eigenen Gedanken, die uns ablenken, dass wir eigentlich nicht bei der Sache sind, dass wir über irgendwas grübeln, andere Probleme haben. Und deswegen ist da meine Empfehlung immer, diese Probleme, wenn es geht, erstmal zu lösen. Also ich zum Beispiel brauche immer, bevor ich an meinem Buch arbeite, ein super sauberes Arbeitszimmer und Schreibtisch. Ich putze dann immer vorher hier alles, dass es perfekt ist. Das ist auch ein gewisses, lenkt mich ab, es nervt mich dann. Ich sehe dann so, oh Gott, das Chaos hier, dann komme ich nicht in den Flow. Das heißt, es muss so alles irgendwie, meine To-Do-Liste abgearbeitet sein und dann setze ich mich hin. Und das geht ja ganz vielen Menschen so. Das ist, weil man diese internen Ablenkungen eben auch nicht ausblenden kann. Und wenn man merkt, dass man abgelenkt ist, dann kann man eigentlich meistens an diesen drei Stellschrauben drehen. Also man kann versuchen, Fun zu optimieren, zu überlegen, wie kann ich irgendwie mehr Freude an dieser Fähigkeit, Tätigkeit finden, was kann ich irgendwie tun, um wirklich irgendwie Spaß bei der Arbeit zu haben. Zweiter Schritt, ich muss schauen, dass quasi die Herausforderung nicht zu hoch ist und nicht zu niedrig. Dann komme ich nicht in den Flow. Und ich muss wirklich dafür sorgen, dass ich keine externen und internen Ablenkungen habe. Und wenn ich dann Fun, Fear und Focus zusammen habe, dann geht alles besser. Also es ist wirklich für alles im Leben, egal ob in der Freizeit, mit den Kindern, im Job. Es gibt nichts, meiner Meinung nach, wo irgendwie Fun, Fear und Focus nicht passen würde. Das ist meine Erfahrung.
Und wenn die Führungskräfte jetzt uns zuhören, ich glaube, wenn sie auch die ersten Minuten ja zugehört haben, das ist ja der Grund, warum eben nicht der Alltag von allen Mitarbeitern dann gleich aussehen kann, weil aufgrund der Neurosignatur, du hast ja gesagt, das optimale Stresslevel, der eine braucht die Deadline, der andere eben nicht, dass wir da auch Rücksicht drauf nehmen als Führungskraft und eben genau verstehen, der eine braucht jetzt ein bisschen mehr Druck von meiner Seite vielleicht oder vom Umfeld und den anderen, den kann ich auch gerne mal nach Hause schicken lassen, weil der braucht jetzt irgendwie seine Ruhe, um diese Aufgabe zu erledigen. Also das ja so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass eben dieser Vier oder dieses optimale Stresslevel eben bei jedem Menschen dann anders aussieht.
Exakt. Und was kann man auch für jeden der drei Faktoren betrachten? Also Fun ist sehr individuell. Mhm. Ja, mein Mann liebt es irgendwie an seinen Autos herumzubasteln. Das ist für mich das Gegenteil von Fun. Das ist für mich eine Strafe. Da komme ich nicht in den Flow. Da schaue ich irgendwie in meine Uhr so, wann können wir gehen? Ja, so. Das heißt, was ich als Fun erlebe, ist sehr unterschiedlich. Mein Steuerberater liebt es zum Beispiel so, Steuerfragen zu bearbeiten. Das Wichtigste ist jetzt aus Sicht der Chefs zum Beispiel, haben meine Mitarbeiter wirklich Interesse an ihren Themen oder ist das für die nur ein Job? Wenn es nur ein Job ist, kommen die nicht in den Flow. Also man muss schon wirklich so irgendwie den Willen haben, seine Aufgaben spannend finden, die Themen, an denen man arbeitet, spannend finden. Wenn man das nicht hat, kommt man auch nicht in den Flow. Also das ist dann für mich ein Warnsignal, wenn das jemand sagt, okay, ich muss ja irgendwie meine Rechnung bezahlen, der Job erfüllt diese Aufgabe für mich, dann komme ich nicht in den Flow. Also ich brauche schon irgendwie wirklich Zugang zu meinen Themen und was das genau ist, ist sehr unterschiedlich. Die einen begeistern sich für Legal Topics, die anderen für Design. Da denke ich, ist es schon sehr wichtig. Also ich würde beim Hiring wirklich darauf achten, dass es auch wirklich diese Leidenschaft gibt für die Themengebiete. Ja, man kann sehr gut in einem Bereich sein und trotzdem hat man nicht die Leidenschaft, dann ist man nie so gut, wie wenn man auch noch die Leidenschaft hätte. Bei vier geht es darum, eben diesen Zustand der leichten Überforderung zu finden und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, was jemand dazu braucht. Und beim Fokus ist es auch so, dass natürlich ist für niemanden gut, ständig abgelenkt zu werden, aber auch hier gibt es Unterschiede der Neurosignatur. Also Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Personen mit ADHS zum Beispiel mit lauter Popmusik sich besser konzentrieren können als mit klassischer Musik, weil die brauchen quasi so ein bisschen diese Stimulation im Hintergrund. Manche Menschen können sich super in einem Coffeeshop konzentrieren, wo ständig Leute herumlaufen und irgendwie so im Starbucks. Und andere lieben es einfach irgendwie, allein zu sein. Da wir vorhin über schwedische Krimis gesprochen haben, ich habe neulich ein Interview mit Camilla Läckberg gehört, die schreibt ja auch so schwedische Krimis. Ja, also ein Superstar in Schweden und auch international. Und sie hat zum Beispiel immer den Fernseher an, wenn sie an ihren Büchern schreibt, hat sie da gesagt. Dachte ich so, aha, interessant. Das heißt, auch beim Focus sollten wir, also Fun, Fear und Focus gibt natürlich bestimmte Dinge, die alle lieben. Aber auch hier gibt es individuelle Feinheiten und die Kunst besteht darin, das eigene Leben so auszurichten, dass man selbst dann in diesen Fun, Fear und Focus Flow kommt.
Und du hast jetzt eben schon ein Hindernis angesprochen, die Ablenkungen. Du hast schon gesagt, man kann das Handy in einen anderen Raum stecken, man kann den Schreibtisch aufräumen. Ein anderes Hindernis sind ja noch Stimmungsschwankungen. Ich glaube, die kennen wir alle. Wir wollen eigentlich arbeiten, wir haben auch Freude dran, aber irgendwas ist privat passiert oder beruflich und irgendwie geht es uns in dem Sinne nicht gut. Was helfen könnte, das hast du auch in deinem Buch ausgeführt, wäre die Atmung. Es gibt eine amerikanische Studie, die aber eben zeigt, dass ganz viele Menschen falsch atmen. Also so 60-80% atmen zu schnell, zu flach. Magst du mal erklären als Neurowissenschaftlerin, welchen Einfluss jetzt Atmung auf unser Gehirn nimmt und warum das eben beim Flow oder in diesem Fokuszustand uns helfen kann?
Also ich mache selbst jeden Tag Atemübungen. Ich habe auch so ein HRV-Training und so weiter. Es kann man aber auch ohne jegliche Devices und Apps einfach so machen. Der Punkt ist der, das Gehirn und der Körper haben eine Verbindung und sind eigentlich Teil des gleichen Systems. Wenn ich es schaffe, meinen Körper zu beruhigen, um meinem Körper das Signal zu geben, ich bin entspannt, alles ist gut, ja, und quasi in diesen Parasympathikus-Modus komme. Durch ruhige Atmung kann ich dahin kommen, insbesondere durch die Ausatmung. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, 6-mal pro Minute atme statt 12-mal pro Minute, also wenn ich quasi meinen Atemrhythmus verlangsame, indem ich zum Beispiel auf 5 zähle beim Einatmen, kurze Pause, dann wieder auf 5 beim Ausatmen oder eben auch länger ausatmen, kommt drauf an, ja, das kann man dann schauen, was einem gut tut, dann aktiviere ich den Parasympathikus. Das gibt meinem Körper das Signal, ich bin entspannt. Der Körper sendet das Signal ans Gehirn, ich bin entspannt. Und da Gehirn und Körper eine Einheit sind, ist es quasi unmöglich für das Gehirn, unentspannt zu sein, wenn der Körper entspannt ist. Und da es quasi einfacher ist, den Körper zu entspannen, als das Gehirn zu entspannen, ist es immer klug, mit dem Körper anzufangen. Also das ist einfach der Trick dahinter. Das heißt, es ist oft sehr schwer, das Gehirn zu beruhigen. Wenn ich schlecht drauf bin, bin ich schlecht drauf. Dann ist es schwer, mir einzureden, dass ich nicht schlecht drauf bin. Ich kann aber durch meine Atmung dem Körper das Gefühl geben, dass es mir gut geht und der signalisiert das wieder an das Gehirn.
Und wichtig ist, die Ausatmung muss immer länger sein als die Einatmung quasi, ne? Dadurch entspannen wir. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen wieder auf Hochspannung kommen, weil ein wichtiges Meeting ansteht, dann müssen wir es einfach nur andersrum machen. Dann muss quasi die Einatmung länger sein als die Ausatmung.
Genau. Oder aber es gibt natürlich auch, wenn ich einfach nur so, sagen wir, so einen Fokuszustand haben will, dann kann ich sie auch gleich halten, wenn ich einfach so, sagen wir mal, so ein Equilibrium haben möchte. Aber da kann man mitspielen, das ist eben gerade das Schöne. Ich kann mich aktiv entspannen oder aktiv auch aktivieren, genau wie du sagst. Und das ist so einfach, weil es ist auch nicht unbedingt für andere sichtbar. Ich kann das quasi in einem Meeting machen, jederzeit. Ich muss mir gar nicht irgendwie extra Zeit reservieren. Theoretisch kann ich das auch parallel machen, während ich etwas anderes mache. In der U-Bahn, in einem Meeting. Es sei denn, ich präsentiere gerade, dann sollte ich vielleicht mich darauf fokussieren. Aber ja, eine Minute hat schon messbaren Nachweis und jeder hat eine Minute.
Ich habe noch, jetzt muss ich dich mal fragen, von Huberman, weil ich das immer vor jedem Podcast mache, weil ich auch durch die Atmung quasi versuche, in einen ruhigeren Zustand zu kommen, vor so einer Podcast-Folge, wenn wir sie jetzt hier digital aufnehmen. Aber von Huberman hatte ich noch erfahren, dass es manchmal auch hilft, visuell quasi sich zu fokussieren, weil dem Visuellen quasi dann das Kognitive nachfolgt. Also ich habe hier links immer so ein kleines Symbol und ich versuche dann immer, so eine kleine Schrift zu fokussieren. Hilft das? Ja. Hast du auch die Erfahrung? Also ist das visueller Fokus vorher, könnte uns helfen, in so einen tieferen Zustand zu kommen?
Ja, es gibt ja auch diese klassische Meditation, wo ich so auf so eine Kerzenflamme schaue oder so. Das ist ja im Grunde genommen auch diese Verengung des Fokus. Es gibt zwei Varianten. Also es ist so, wenn man sich das mal betrachtet, in einer Gefahrensituation wird unser Fokus eng, weil wir einfach uns auf die Gefahr fokussieren und auf die Situation. Wir schauen nicht, was ist alles um uns herum, sondern hier ist der Tiger oder der Feind. Das heißt, dann habe ich quasi eine Höhe, also eine gewisse Fokussierung. Wenn ich mich eher entspannen möchte, kann es gut sein, auch rauszugehen und mal diesen Panoramablick zu haben, weg vom Screen, weg von diesem nahen Fokus, weil wir haben eigentlich im Alltag viel zu oft diesen nahen Fokus, dass wir was lesen, am Bildschirm sitzen und immer den ganzen Tag in diesem Narrow Focus verbringen. Und insofern ist es oft auch sehr gut, wirklich rauszugehen an die frische Luft, irgendwo hin, wo man mal so ein View hat und quasi dem Gehirn und durch das visuelle System auch die Chance zu geben, sich zu entspannen durch diesen Broad View. Und insofern, ja, diesen Narrow Focus kann man quasi trainieren, aber es ist auch genauso wichtig, je nach Situation diesen Broad Focus zu aktivieren, weil wir eigentlich den ganzen Tag oft zu sehr in diesem Narrow Focus sind. Und das sendet dem Gehirn dann halt schon so einen gewissen so, hey, pass auf, konzentrier dich. Wenn wir in diesem Broad Focus ist, gibt das meinem Gehirn eigentlich dieses Signal, so alles ist gut, du kannst dich entspannen, es ist gerade keine Gefahr da.
Friederike, wir kommen jetzt so langsam auf die Zielgerade. Drei Fragen habe ich noch an dich. Wir haben jetzt sehr viel über Neurosignaturen im Arbeitskontext gesprochen, aber da wir auch in unserem Podcast auch immer so das private Leben noch hinzuziehen, hatte ich mir nur die Frage gestellt, wenn wir darüber sprechen, dass in Unternehmen und in Teams es besser wäre, eine Neurodiversität zu haben, verschiedene Typen. Wie sieht das denn privat aus jetzt beim Dating? Du hast ja auch so einen kleinen Einblick in deine Beziehung uns schon gegeben, aber kann es sein, dass manche Neurosignaturen gar nicht miteinander quasi harmonieren und andere wiederum besser? Oder wie sieht so der private Bereich aus?
Also da habe ich jetzt die besten Tipps. Es ist ganz klar, also Studien, weil also es gibt zum Beispiel eine Studie auf Match.com von Helen Fischer, die hat quasi Singles untersucht, geschaut, wer datet wen, und da hat sie festgestellt, Dopamin verträgt sich gut mit Dopamin, also quasi zwei High-Dopamin-Personen passen gut zusammen, weil die quasi beide so im gleichen Rhythmus ticken, also abenteuerlustig, haben viel Energie, viel Kreativität. Zwei Serotonin-Menschen passen auch gut zusammen, weil die quasi dann eher so risikoavers, vielleicht eher so Traditionen entwickeln, eher das Leben ruhiger gestalten. Zwei High-Serotonin-Eltern ist übrigens sehr gut, weil die machen, also ich sage nicht besser als andere, aber die führen natürlich zu einem sehr sicheren, strukturierten, ruhigen, drama-free Life für die Kinder. Ne? Also es ist quasi, es gibt da immer so bestimmte Beziehungsmuster. Und was auch sehr gut zusammenpasst, sind quasi Testosteron und Östrogen. Also die ergänzen sich. Da haben wir quasi wieder eher die Situation, dass zwei Testosteron-Personen sich immer streiten würden, miteinander im Wettbewerb wären. Und zwei Östrogen-Personen haben dann eher das Problem, dass sie so, ja, es ist dann einfach irgendwie vielleicht dann zu weinerlich und zu intensiv und zu viel Drama. Also es ist quasi, da ziehen sich die Gegensätze ganz gut an. Und insofern wäre quasi mein Tipp, sozusagen immer beim Dopamin und Serotonin die Person zu suchen, die ein ähnliches Profil hat, und beim Testosteron und Östrogen komplementäre Neurosignaturen zu finden. Das funktioniert natürlich auch in der Arbeitswelt gut zusammen, ne? Muss man ja ganz klar sagen, dass auch da wir natürlich in einer gewissen Weise sehr harmonisch zusammenarbeiten, wenn wir diese Art von natürlicher Selektion beachten.
Oder, das hattest du ja auch in deiner Beziehung erwähnt, dass man zumindest ein Verständnis für die andere Person hat. Also auch herauszufinden, wie tickt diese Person, um dann zu wissen, sie braucht jetzt eben ihre 30 Minuten, um diese Geschichte zu erzählen, bevor ich meine Lösung präsentiere. Oder andersrum, ich gebe ihm mal einen Raum oder er ist mal ein Ticken unfreundlich. Ich nehme es nicht persönlich, sondern kann es vielleicht auf die Neurosignatur zurückschieben.
Ja, auch weil es dann nicht so persönlich genommen wird, weil wenn ich weiß, es ist das Testosteron, ist was anderes, als wenn ich immer alles auf mich beziehe. Es schafft ein bisschen so den Raum, wo man nicht jede einzelne Sache, die jemand macht, immer auf sich selbst bezieht. Ich glaube, das ist auch eine gute Eigenschaft.
Die vorletzte Frage, die ist jetzt so ein bisschen out of context, aber ich hatte es bei deinen LinkedIn-Beiträgen gesehen, Friederike, und ich dachte, ich muss das ansprechen, weil ganz viele Menschen chronische Schmerzen haben oder eben auch nicht mehr entspannen können. Also es gibt ja die Wahnsinnszahl, 60% der Menschen können in ihrer Freizeit nicht mehr entspannen. Und du hattest jetzt was ganz Spannendes, was ich auch noch gar nicht vorher gelesen hatte, bei einem LinkedIn-Beitrag geschrieben, und zwar, dass Musik jetzt sehr helfen kann, was chronische Schmerzen und Entspannung angeht. Du hast das Projekt Calm the Storm dort erwähnt. Magst du mal kurz erklären, wie das zusammenhängt und was jetzt da die Wissenschaft, was für neue Ergebnisse oder Erkenntnisse es gibt?
Also das sind im Grunde genommen Barbara Minton und Peppino D'Agostino. Die beiden haben, eine Neurowissenschaftlerin, Barbara Minton, die sich quasi sehr gut mit EEG-Messungen und Neurofeedback auskennt. Und Peppino D'Agostino ist ein Künstler, ein Musiker. Und die beiden haben sich zusammengetan und haben quasi, Musik kann uns quasi in bestimmte Schwingungen bringen. Also im Gehirn gibt es ja verschiedene Frequenzen. Alpha, Delta, Theta, Beta, Gamma. Je nachdem, wie schnell das Gehirn feuert. Und Musik hat auch diese Frequenzen. Und wenn ich Musik komponiere, die quasi bestimmte Beats per Minute hat, dann kann ich da ein sogenanntes Entrainment machen. Das heißt, das Gehirn passt sich dann diesem Rhythmus an. Und die beiden haben das quasi so gemacht, sie haben die Musik absichtlich so komponiert, dass es quasi im Gehirn bestimmte Muster von Alpha, Beta, Delta, Gamma, Theta hervorruft, haben dann quasi eine Messung davor gemacht, dann die Musik spielen lassen, dabei das Gehirn gemessen und quasi danach und konnten das dann quasi vergleichen und konnten tatsächlich sehen, dass die Musik die Gehirnwellen verändert. Und die haben die dann quasi absichtlich so komponiert, dass man quasi zum Beispiel bei Migräne oder bei Schmerzen dann wirklich Hilfe bekommt und das richtige Gehirnmuster aktiviert wird. Und das ist einfach so eine einfache Sache, ohne Medikamente, ohne Nebenwirkungen im Grunde genommen. Sehr angenehm, entspannend. Also die Barbara Minton hat mir erzählt, ihr größtes Problem war, dass die meisten Menschen im Brainscanner quasi eingeschlafen sind. Das war immer quasi ihre größte Herausforderung, dass es so angenehm war und so schön, diese Musik zu hören, dass ihr ganz viel eingeschlafen sind, was dann auch nicht so gut ist, weil dann hat man ganz viele Delta-Wellen, die man jetzt eigentlich gar nicht haben möchte. Aber das ist eine quasi so simple Sache, die aber viel zu wenig genutzt wird, dass man quasi Musik wirklich auch als Therapie benutzen kann.
Ich finde, das steht jetzt auch stellvertretend für andere Bereiche, wo man denkt, wenn man einmal verstanden hat, wie das Gehirn tickt, deswegen bin ich auch dankbar für Menschen wie dich, die da ein bisschen mehr Erkenntnisse reinbringen, weil es ja wirklich simple Art und Weise ja gibt, um dann quasi gehirnfreundlich zu arbeiten oder auch zu leben.
Ja, weil so kompliziert ist es eigentlich nicht. Man muss es eigentlich nur machen und das wird aber oft einfach nicht getan.
Wir haben eine Abschlussfrage bei uns immer, Friederike, denn das Motto von uns ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Stell dir vor, du hast die Nummern von allen Mitarbeitenden und Führungskräften, sagen wir jetzt mal erstmal nur in Deutschland, und du könntest auf einen Knopfdruck eine Nachricht an diese Menschen schicken. Was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig anders machen sollten?
Ich würde mir wünschen, dass jeder Fun für einen Fokus bei der Arbeit macht. Also ich glaube, wenn jeder sich in seinen Fun-Fear-and-Focus-Modus bringen würde, wären alle produktiver, glücklicher und würden besser arbeiten und wären noch happier dabei. Und ich finde, man merkt es auch, wenn jemand im Fun-Fear, also man merkt es ja, egal was es ist, ich merke das, egal wo ich hingehe, ich habe hier um die Ecke einen Eiscreme-Laden, der Mann ist im Flow, wenn man da hingeht, um sein Eis zu holen. Die Schlange ist so lang, die Leute stehen eine halbe Stunde an, um sich bei ihm ein Eis zu holen. Er spielt Musik, er ist im Flow, er fällt halt das Eis, er macht es selbst. Man spürt den Flow, wenn man den bei der Arbeit sieht. Contadino, Gelato, ciao. Aber der macht halt nicht nur irgendein so Standardeis und bringt das dann lustlos unter die Menschen, sondern man spürt richtig, dass er Begeisterung hat für sein Eis und das gerne verkauft und sich auch richtig Mühe gibt in der Herstellung. Hat dadurch auch schon mehrere Preise gewonnen. Aber das spürt man einfach. Man spürt es, wenn jemand Fun für und Focus lebt. Das ist einfach magnetisch. Also egal, wo ich bin, egal welcher Bereich, egal, ob ich im Supermarkt bin, an der Kasse oder... Es ist eigentlich egal, welchen Job man hat. Man spürt, ob jemand mit Fun für den Fokus dabei ist oder nicht.
Und ich finde, wir haben ja heute sehr viel über die Mitarbeitenden im Office gesprochen. Aber wie du es ja auch sagst, wenn ich in ein Restaurant reingehe, wenn ich irgendwo, wo es eine Dienstleistung gibt, du merkst direkt, wer sitzt da gegenüber. Hat der Spaß? Weil ich denke mir immer so, wenn ich in so ein Restaurant komme und dann so eine Kellnerin oder Kellner so gar nicht vor Lust. Und dann denke ich mir so, wenn ich den Job hätte, ich würde doch jeden Tag hier hingehen und sagen, ich will den Mitmenschen den besten Abend quasi präsentieren. Exakt. Dann stelle ich mich mit meinem Namen vor, bin da und dann denke ich mir so, aber das ist so diese Leidenschaft, ne? Diese Passion, die dann genau. Eben nicht alle Menschen bei ihrer Arbeit haben.
Exakt, aber davon brauchen wir, glaube ich, mehr. Das würde sofort sehr, sehr viele Probleme lösen, überall.
Das glaube ich auch. Übrigens, kleine Anekdote, weil mein Bruder dort war, die beste Eisdiele, wenn es dich interessiert, Friederike, die gibt es in Budapest. Also es gibt auch offizielle Auszeichnungen und weltweit die beste Eisdiele gibt es in Budapest. Da ist mein Bruder, weil er ein großer Eisfan ist, sogar extra mal hingeflogen und er konnte es bestätigen. Also laut offiziellen Auszeichnungen und einer Jury ist das so die beste Eisdiele in Europa. Oder auf der Welt sogar. Ich kann dir mal, wenn du Eisliebhaberin bist, kann ich dir mal den Namen schicken. Frage ich mal meinen Bruder, wie die genau heißt.
Also meine Kinder auf jeden Fall.
Super, Frederike, du bist viel auf LinkedIn aktiv. Ich habe ja auch den ein oder anderen LinkedIn-Beitrag hier zitiert. Du hast zwei Bücher geschrieben, einmal in Englisch, aber eben auch in Deutsch. In der deutschen Version nennen die sich Neurohacks und Flow at Work. Wer ein bisschen mehr erfahren möchte, was man am Arbeitsplatz machen kann, um gehirngerecht zu arbeiten, aber eben auch zu führen. Du bist auf YouTube noch aktiv, dort gibt es immer wieder kurze Videos von dir, wo du verschiedene Probleme oder Situationen im Alltag erklärst. Alles zu finden unter Frederike Fabricius. Und ja, ich freue mich, das darf man ja sagen, du arbeitest im Hintergrund an einem neuen Buch. Deswegen freue ich mich da schon riesig, wenn es dann irgendwann öffentlich ist, wenn wir dazu dann nochmal ein bisschen vertiefend sprechen
genau,
können.
Ich glaube, da haben wir eine shared passion zu dem Thema, das wir hier aber nicht verraten.
Wir müssen ja den Spannungsbogen noch hier aufbauen. Genau. Frederike, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht.